Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze hier mal wieder zusammen in der Monnengruft mit Britta Ohm, die im Augenblick an der Universität in Mainz arbeitet, und Andi Gredig, der mit mir hier diesen Podcast macht.
Grüezi.
Britta war schon mal bei uns im Podcast 2022.
Genau.
Britta Ohm ist im Augenblick, du musst selber sagen, an welchem Institut, das ist ziemlich lang der Name.
Das ist ein ziemlich langer Name, wir sind zusammengelegt worden und es war eine gute Zusammenlegung, was nicht immer der Fall ist, aber bei uns schon. Film, Theater, Medien und Kulturwissenschaft und ich bin in der Kulturanthropologie und der europäischen Ethnologie.
Und du bist ursprünglich Politikwissenschaftlerin, gell?
Ja, unter anderem. Eigentlich bin ich bin auch Historikerin, ich habe auch visuelle Kommunikation studiert. Und sowas alles.
Ja.
Und auch Physik übrigens.
Ach so, das ist mir eine völlig neue Seite an dir. Das können wir später mal verhandeln. Das letzte Mal, eben 2022, da haben wir durchaus auch über ein politisches Thema gesprochen, nämlich über Faschismus und Hindu-Nationalismus in Indien.
Genau.
Und dieses Forschungsfeld Indien hast du ja nicht verlassen seitdem. Du warst im Sommer gerade erst da.
Ja.
Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Stichworten, mit denen wir einsteigen könnten. Also erstens, wie ging es weiter mit dem Hindu-Nationalismus? Wie ging es weiter mit Modi?
Ist das noch Faschismus?
Ist das noch Faschismus? Aber vor allen Dingen auch deine Forschung, da geht es ja um Versammlung. Also große Versammlungen, wie sie in Indien im Zusammenhang mit Protesten gegen die Regierung stattgefunden haben. Und du hast da intensiv mit gläubigen Muslimen und Musliminnen zusammengearbeitet. Stimmt, oder?
Ja, also nicht so intensiv fast, wie ich das noch gerne gehabt hätte, aber die Bedingungen waren wenig einladend dieses Jahr und ich habe das letztes Jahr schon angefangen und es ist viel, viel, viel schwieriger, mit Menschen zu reden, denen es wirklich schlecht geht und die extrem benachteiligt sind, als mit denen, denen es gut geht und mit denen man sich mal im Café treffen kann. Also die Bedingungen waren schwierig. Ich brauchte auch einen Assistenten, der mir immer wieder gute Kontakte gemacht hat. Und die Zeit war begrenzt in den Semesterferien. Aber ja, letztlich ist doch erstaunlich viel dabei rausgekommen.
Kannst du mal erzählen, von welchem Protest du ausgegangen bist? Das ist hier in den Medien nämlich kaum thematisiert worden.
Ja, ursprünglich habe ich eigentlich mal angefangen zu arbeiten zu unterkastigen Muslimen. Das war eigentlich mal im letzten Jahr schon der erste.
Da geht schon los. Die meisten Leute, die Religionsunterricht in der Schule
wissen nicht,
hatten,
was unterkastig ist.
Naja, oder denken, das gibt's nur im Hinduismus, gibt's die Kasten.
Genau, aber das stimmt ja nicht.
Genau, vielleicht kannst du einen Satz gerade noch dazu sagen.
Kaste ist eben nichts, was allein auf den Hinduismus beschränkt ist, sondern was in der gesamten religiösen Praxis in Südasien vorkommt. Also in allen Religionen, auch bei den Christen. Und damit habe ich mal angefangen. Und dann ergab sich zu der Zeit, dass ein großer Protest stattfand. Das war 2019, kurz vor der Pandemie, der größte Aufstand eigentlich war seit der Unabhängigkeit Indiens in dieser Massivität. Pharma-Proteste gab es auch noch, aber das war wirklich das erste Mal vor allen Dingen auch, dass Muslime laut und deutlich auf die Straße gegangen sind, und zwar hauptsächlich muslimische Frauen. Und die allermeisten von denen wiederum kamen aus den unteren Kasten.
Mhm.
Und Muslime selber haben zu der Zeit häufig noch nicht mal anerkannt, dass sie Kaste praktizieren, weil es natürlich einfacher ist, das zu verleugnen. Außer von denen, die betroffen sind.
Ja, aber viele Christen und viele Muslime sagen würden, dass das Kastenwesen gerade nicht zur Tradition des Christentums oder des Islams gehört. Aber in Indien, das habe ich auch so kennengelernt, als ich da in den Jahren, in denen ich da war, ist es tatsächlich ein soziales System.
Es ist ein soziales System.
Was sich quer durch die Religionslandschaften zieht.
Viele, die denken, sie würden also sozusagen konvertieren in eine andere Religion, die werden dir erzählen können, dass sie... Es ist nicht dasselbe, es ist nicht die gleiche Art der totalen Ausgrenzung und der totalen, ja, der Idee sozusagen, dass du eigentlich lebensunwertes Leben bist.
Mhm.
Das ist nicht ganz das Gleiche. Also, aber die Abstufung, die Hierarchisierung und auch sogar die Praxis der sogenannten Unberührbarkeit gibt es auch im Islam.
Aber wie wird denn das festgelegt? Also das ist dann unabhängig, in welcher Religion ich bin, bin ich in derselben Kaste. Wie komme ich zu der?
Oh, das ist jetzt ein ganz, ganz riesiges Thema, was wir, glaube ich, wenn wir bei Assembly bleiben wollen, nicht mehr. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, aber es hängt am Namen natürlich. Verhalten, Beruf. Manchmal der Beruf, genau, okay. Die Familie, wo sie wohnt und so weiter. Das sind alles Momente, die dich einordnen. Das sind ja ganz feine Abstufungen. Das ist ein sehr komplexes System. Also es ist aber wirklich Distinction nach Bund, wenn man Bund nehmen würde. In ganz, ganz feinen Abstufungen, aber so wie bei uns auch. Wir erkennen uns sofort. Mhm. Also wir wissen genau, wo wir herkommen, wenn wir ein bisschen länger miteinander reden. Und so ist es dort auch.
Also ich finde, Andis Zwischenfrage ist berechtigt. Vielleicht können wir einen guten Text in den Shownotes verlinken zu dem Thema.
Ja. Aber damit habe ich angefangen und dann kam eben dieser große Protest, der hauptsächlich von unterkastigen Frauen getragen wurde, muslimischen Frauen. Und darüber, das fand ich halt sehr, sehr faszinierend, es war überhaupt nicht zu ignorieren. Also man konnte eigentlich nichts mehr über unterkastige Muslime machen, ohne diesen Protest mit reinzunehmen. Der Protest ist niedergeschlagen worden, muss man dazu sagen. Er fing 2019 an und er ging sehr, sehr schnell auf die Straße. Er war schon durchaus auch koordiniert. Es ist nicht dieser Mythos, dass sie einfach alle irgendwie losgerannt sind, ist ein bisschen übertrieben. Es gab auch vor allen Dingen von Studierenden, auch vor allen Dingen von einer nicht der Universität, die ganz nah ist, da wo dieses Viertel ist, sondern noch von einer weiter entfernten, sehr linkslastigen Universität. Durchaus Leute, die das auch strategisch begleitet haben. Also es war jetzt nicht der Mythos des Aufstandes. Stimmt fast nie. Man muss es organisieren, weiß ich als Aktivistin ganz gut.
Aber Protest heißt, man hat demonstriert.
Man hat nicht nur einfach demonstriert, sondern man hat besetzt. Das ist ja auch eine Form, die wir jetzt immer häufiger sehen, dass die Leute nicht einfach einen Protestmarsch machen, sondern dass sie Camps aufschlagen und damit eigentlich Territorium besetzen und sagen, hier machen wir was anderes. Also Märsche richten sich ja häufig gegen Obrigkeit direkt. Man rennt irgendwo hin, hält Plakate hoch. Meistens an einen Ort, wo man von der Polizei hindelegiert wird. Aber vielleicht mal dahin, wo ein Rathaus steht oder wo irgendeiner drin sitzt, an den man sich wenden kann, symbolisch. Aber diese Encampments finde ich total interessant, weil es ist ja sozusagen, das Camp hat ja ganz viele Bedeutungen. Ne? Also Riesenbandbreite eigentlich. Also wenn man auch noch mal.
Wo hat man denn diese Camps aufgeschlagen? In meiner Erinnerung ist Delhi schon ziemlich vollgestellt.
Naja, die Camps sind. Also das war einfach eine Versammlung auf einer der Hauptverkehrsstraßen, die direkt im Shaheenbagh heißt der Stadtteil. Da führt die große Hauptverkehrsstraße rüber nach Noida. Und im Grunde musste jeder, der abends aus Delhi nach Hause in die Suburbs fuhr, musste über diese Hauptverkehrsstraße. Das war eben dann auch irgendwann natürlich der Grund, dass sie sagen konnten, das behindert den Verkehr. So, natürlich. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, es war eine massive, es waren Hunderttausende, die da zusammenkamen und diesen ganzen Abschnitt der Straßen besetzt haben und die auch unglaublich viel an Performativität an den Tag gelegt haben, also sehr viel Kunst gemacht haben, sehr viele Wandgemälde, sehr viele, sie hatten dieses riesige Poster, also es war kein Poster, sondern es war so eine Nachbildung der indischen Landkarte, die sie hochgehalten haben und darunter stand dann Hard We the People, also wir sind das Volk.
Wir sind das Volk,
ne?
Ja. Und das war eine Mischung aus Studierenden und
vor allen Dingen Muslimen, gegen die sich eine Gesetzgebung richtete, wir schreiben das Jahr 2019, Modi war gerade wiedergewählt zum ersten Mal mit einer Riesenmehrheit, mit einer sogenannten Landslide Victory. Mhm. Und er hatte das Gefühl, ich kann jetzt alles machen.
Ja, das hat er dann auch erstmal probiert.
Hat er ja auch gemacht. Und hat also zack, zack dieses Gesetz verabschiedet. Das Gesetz schreibt vor, dass du nachweisen musst, also mit deinen Papieren nachweisen musst, dass du indischer Staatsbürger bist. Und das ist natürlich völlig irrsinnig. Das können die allermeisten Leute überhaupt nicht mehr nachweisen. Sehr viele Menschen haben keinen Pass. Sehr viele Menschen haben keine, jetzt haben sie vielleicht eine Aadhaar Card, aber eine Aadhaar Card ist sozusagen eine Identitätskarte, die aber nicht gleichbedeutend ist mit dem Personalausweis, wie man ihn in Deutschland kennt, zum Beispiel, oder in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, was habt ihr denn eigentlich? Habt ihr eine Idee?
Wir haben eine Idee, klar.
Ja, ihr habt eine Idee. Genau, also hier sind ja alle erfasst.
Ja.
Aber Citizenship heißt ja, oder Bürgerrecht oder Staatsbürgerschaft heißt in sehr, sehr vielen auch noch länger stammesorientierten oder noch nicht oder später modernisierten, unterschiedlich modernisierten Ländern einfach, da wohne ich. Punkt. Und da habe ich mein Haus und da so. Und das ist alles, was du an Staatsbürgerschaft vorweisen kannst. Deshalb reden wir auch zunehmend von praktizierter Staatsbürgerschaft. Aber in dem Moment, wo der Staat auf dich zukommt und Beweise will, anstatt dich anzuerkennen in dem, was du bist, du hast ja zum Beispiel eine Voter-ID, ne? Also du darfst ja wählen. Damit hast du eigentlich die Staatsbürgerschaft. Aber das hat der Staat in diesem Moment nicht anerkannt oder Modi nicht oder hat gesagt, ihr müsst nachweisen, wie lange ihr schon hier seid, ob ihr nicht illegal eingewandert seid. Also die ganze Idee der Flüchtlingsproblematik, die wir auch aus Europa kennen, ne? Illegale Einwanderung, wurde hier versucht, auf langjährig in Indien lebende Muslime anzuwenden und ihnen damit sozusagen nahezulegen, dass sie jederzeit ausgewiesen werden können.
Ja, also muslimische Familien hatten sehr viel größere Schwierigkeiten, das nachzuweisen, als nicht-muslimische Familien.
Ja, aber es war auch klar, dass es sozusagen hauptsächlich gegen sie gerichtet war, weil es geht hauptsächlich darum, um die Einwanderung aus Bangladesch. Also damit hat das schon sehr, sehr viel zu tun. Und viele kriegten natürlich die helle Panik, weil sie wussten, das kann ich nicht leisten, ich habe diese Papiere nicht. Ja. Was mache ich denn jetzt?
Und das trieb die Leute auf die Straße.
Das trieb die Leute auf die Straße. Und das war wirklich enorm, wie schnell sich diese Camps gebildet haben, die durchaus eben auch organisiert waren, aber die auch nicht nur einfach in Delhi waren. Also Delhi war der größte Haufen. Mhm. Aber es gab, glaube ich, in 350 Orten across India gab es eben ganz ähnliche Encampments an verschiedenen Orten.
Also Versammlungen, nicht unbedingt Zeltstädte.
Naja, doch, das waren schon, die Leute haben da übernachtet. Ja. Und dann, also es waren auch große Zelte mit Matratzen drin. Es waren ja auch Orte, an denen man versucht hat. Man muss sich klar machen, also in Delhi haben die Leute über Jahrzehnte jetzt oder zumindest schon über sehr lange Zeit in einem Ghetto gelebt, in dem sie der Polizei einfach die ganze Zeit ausgeliefert waren. Also es war schon sehr, sehr viel Überwachung. Es wurde dir nachts ins Fenster geleuchtet, es wurden Sirenen angeschaltet, es wurde alles Mögliche gemacht, um die Bevölkerung zu terrorisieren.
Du sprichst von einem bestimmten Viertel vor allem in Delhi.
Ja, aber da, wo natürlich sehr, sehr viele Muslime auch zusammengefercht sind oder zunehmend zusammengefercht sind. Das ist jetzt noch mal schlimmer geworden seit Corona.
Ja.
Und seit der Niederschlagung dieser Proteste. Ja, man hatte halt irgendwie dieses Gefühl, man könne plötzlich, auch dadurch, dass man sehr stark ist, also das Gefühl hatte, man wird permanent überwacht, aber auch zum Beispiel digital überwacht, ne? Weil natürlich haben alle am Handys. Und dass man eigentlich kein freies Wort mehr reden konnte. Das war zumindest eine der Ideen. Es ist ganz schwer nachzuprüfen, inwieweit die da wirklich diese Rasterverordnung in der Form machen. Aber es hatte sehr viel damit zu tun, in diesen Camps miteinander ins Gespräch zu kommen, in einer Art und Weise, die diesen ganzen Beschränkungen und dieser ganzen Angst vor Überwachung entgeht und ganz neue Formen des direkten Miteinanders ermöglicht. Ja. Also es gab eine Bibliothek, es gab irgendwie eine Schreibwerkstatt, es gab Diskussionsveranstaltungen, es gab Podien, es gab alles Mögliche, was mit Kommunikation zu tun hat. Das hat mich eigentlich am Anfang besonders interessiert. Wie kommen die Leute miteinander ins Gespräch, wenn es nicht medial ist? Wenn sozusagen man sagt, Medien sind nicht mehr dafür da, unsere Kommunikation zu gewährleisten, sondern sie sind unter Umständen für Instrumente.
Das heißt, man ist im Grunde offline gegangen.
Man ist
also
offline
weil
gegangen.
Man Sorge hatte, dass man über die Digitalisierung überwacht wird,
genau.
Ist man zurück zu einem sich vor Ort treffen und miteinander reden.
Das ist eine Bewegung, die wir in ganz vielen Bereichen der Welt sehen. Dass es eine ganz neue Dualisierung gibt. Es ist kaum jemand schafft das die ganze Zeit, also sich völlig zu verabschieden. Das war aber meine These am Anfang. Vielleicht ziehen sich die Leute komplett aus der Digitalisierung zurück.
Aber das geht
schön wäre es gewesen, aber das schaffe ich ja selber nicht. Also es schafft niemand. Aber es gibt eine neue Form der sogenannten, also wie ich das genannt habe, Ökonomisierung von Digitalität, dass man halt anfängt, sich zu überlegen, wofür benutze ich das? Und das viele, du kannst vieles natürlich gar nicht nachprüfen. Du hast dauernd das Gefühl, dass irgendjemand dich überwacht. In diesem Fall, also diese Vergegenwärtigung, dass Medien eben einfach auch dein Feind sind. Sie sind nicht nur für dich, um Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Sie können dir das Leben zur Hölle machen oder sie können der Weg in den Abgrund sein für dich.
Ich möchte nochmal auf was einsteigen, was du vorhin gesagt hast, dass das vor allem Frauen waren.
Ja.
Und das finde ich jetzt sehr bemerkenswert. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen? Und inwiefern hast du gerade auch mit praktizierenden Musliminnen und Muslimen da zusammen?
Es ging bei den Protesten nicht um Religion. Es ging bei den Protesten um Staatsbürgerschaft.
Ja.
Deshalb hatten sie auch dieses riesige Emblem des indischen Staates, also der Staatsgrenzen, und da drin We the People.
Wir gehören dazu.
We the People ist der Beginn der indischen Verfassung. Das ist der erste Satz der indischen Verfassung. We the People of India hereby declare und
genau,
so weiter.
Genau, wir gehören dazu, auch wir als Muslime.
Genau, aber Bezug ist auf Verfassung.
Ja.
Das war ganz klarer Verfassungspatriotismus. Und aber die da saßen, waren natürlich Frauen, für die war das, oder was heißt natürlich, das war für die allermeisten das erste Mal, dass sie an einer Demonstration teilgenommen haben. Für die viele war es das allererste Mal, dass sie überhaupt aus dem Haus gingen alleine. Mhm. Also das waren Frauen, für die es ganz normal war, dass sie auch zum Einkaufen begleitet wurden von irgendeinem Familienmitglied. Dass sie zu einer aktivistischen Veranstaltung gingen, no way. Also das war einfach nicht Teil, ne? Das war Teil auch von Leuten, die auch da waren, die studierend waren vielleicht oder die auch von anderen Universitäten kamen. Es kamen ja auch Leute aus anderen Stadtteilen teilweise. Aber für die Trägerin, die auch am meisten letztlich auch sich eingesetzt haben und am meisten betroffen waren von der Frage der Staatsbürgerschaft oder des drohenden Staatsbürgerschaftsentzug, waren alles muslimische und vor allen Dingen eben unterkastige Frauen. Und die haben einen riesen Emanzipationssprung dadurch gemacht. Also das ist schon enorm, wie viele jetzt angefangen haben, danach was anderes zu machen. Also beziehungsweise einige haben Geschäfte aufgemacht, was sie vorher sich nie getraut hätten. Sie treffen sich vielmehr auch untereinander, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich unter dauernder Beobachtung stehen. Sie sehen auch, dass man doch immer noch ein bisschen Abstand davon nimmt, Frauen zusammenzuschlagen auf offener Straße. Das geht dann doch meistens Männer. Das heißt, sie sehen, wenn wir rausgehen, haben wir mehr Möglichkeiten als die Männer zum Teil. Männer unterstützen die Frauen heute ganz anders. Also es geht natürlich nicht für alle, aber für einige, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, wir müssen uns anders organisieren unter diesen Bedingungen, als Paare auch, als Menschen, die irgendwie unter einer bestimmten Beobachtung und unter einer bestimmten Gefahr stehen. Meine Frau muss jetzt mit Geld verdienen. Ich habe größere Schwierigkeiten, das im Moment durchzuziehen und so weiter. Und es war wirklich faszinierend, wie viele auch von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, weil ich habe immer Anonymisierung angeboten. Und die sagten, nein, du musst meinen Namen sagen, ich war dabei.
Also ist es auch mit einem Stolz verbunden?
Total. Also es ist sehr interessant, wie viele von den Frauen heute sagen, aus diesen Protesten, und die sind wirklich, das haben wir noch nicht erwähnt, aber aufs Übelste beendet worden, niedergeschlagen worden. Einmal sowieso, also wurde natürlich Gewalt von der hindu-faschistischen Regierung, die ich jetzt weiterhin so nenne, angezettelt durch einen Pogrom in Delhi selbst, in dem Nordosten, wo wieder der größte Teil der Opfer Muslime waren. Das heißt sozusagen, es wurde die Aufmerksamkeit verlegt auf einen anderen Ort, weg von Shaheen Bagh hin zu einem Pogrom in einem anderen Stadtteil, wo behauptet wurde, die Muslime hätten das angezettelt natürlich. Und dann kam Corona und dann zack, musste sowieso, hieß es, Straße, jetzt ist mal Schluss hier mit diesem ganzen Theater. Alle mussten zu Hause sitzen. Es war kein Zufall, dass Indien den stärksten Lockdown hatte von allen asiatischen, ich glaube sogar weltweit. Das war ja wirklich hardcore. Und Shaheen Bagh war auch definitiv einer der Gründe.
Du hast vorhin gesagt, dass das alles dann nicht mehr im digitalen Raum stattgefunden hat.
Schon
aber jetzt
noch.
Einerseits, da musste es ja dann wahrscheinlich. Aber auch jetzt, wenn du sagst, die machen jetzt Geschäfte auf oder die organisieren sich, haben immer noch Kontakt, das wird dann wahrscheinlich vieles davon eben doch digital sein, oder?
Ja, eben. Also ist der Punkt war eher, also es ist nicht dieses reine Entweder-Oder, von dem ich auch mal ausgegangen bin am Anfang, dass man sich einfach völlig zurückzieht. Schafft eben keiner, wie gesagt. Aber man ökonomisiert es ein bisschen, man überlegt halt, wo ist es schlau, jetzt das zu machen oder das nicht zu machen. Smartphones sind noch schwieriger zu vermeiden.
Aber am Anfang schon, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, wenn du sagst, die sind nicht mal rausgegangen? Das muss ja auch dann dass zu diesem Prozess gekommen ist, dass Leute, Frauen, die sonst nicht mal rausgegangen sind, dann an diesem Protest, wie hat das denn funktioniert? Das muss ja auch digital gewesen sein.
Nicht unbedingt. Also manche haben irgendwie durch Familienmitglieder, durch Kinder, die dann irgendwie natürlich schon noch irgendwie digital angebunden waren, gesehen, Mensch, hier läuft irgendwie was. Viele haben einfach nur WhatsApp-Gruppen gehabt, end-to-end encrypted, aber die waren jetzt nicht auf Facebook oder auf Insta oder sonst wo. Insta war der ganz große Träger auch nachher, der visuellen Komponenten dieser Proteste. Vieles lief wirklich auch, dass Leute von Tür zu Tür dann gegangen sind und gesagt haben, wir gehen zum Protest, kommst du mit? Und da haben sehr viele in dem Moment entschieden, ja, natürlich, ich muss das jetzt machen. Also es gab sehr unterschiedliche Formen natürlich von Frauen, also nur weil Frauen von einem Familienmitglied zum Markt begleitet werden, heißt das ja nicht, dass sie völlig entmündigt sind. Es ist eine Praxis, es ist ein Custom. Mhm. Man hat schon weniger Freiheit natürlich, aber das heißt nicht, dass man nicht denken kann. Natürlich haben viele Frauen dann gesagt, so jetzt reicht's aber, jetzt müssen wir das irgendwie machen. Und die Männer hatten deutlich auch mehr Angst, glaube ich, in dem Moment, weil sie angreifbarer waren. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch irgendwie misshandelt worden wären. Und wir wissen, bei allen Zusammenkünften dieser Art gibt es auch Vergewaltigungen und so weiter. Ich weiß, bei Shaheen Mark bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, aber die Gefahr ist nie ausgeschlossen. Aber das war schon erstaunlich, wie viele plötzlich gesagt haben, ja, also jetzt müssen wir hier was tun. Aber es gibt durchaus auch von Menschen, die dort wohnen, in diesem Ghetto, eine Sozialisation in Demonstrationen.
Das, was ich verstanden habe, ist, dass da sehr viele Frauen dabei waren. Du hast gesagt, das sind praktizierende, gläubige Musliminnen. Bist du denn dem Thema Religion da begegnet?
Ja, die ganze Zeit. Ich meine, das ist ja überall.
Kannst du ein Beispiel nennen oder inwiefern? Also war das etwas, was Sie als Ressource erlebt haben?
Ja, also viele haben sich natürlich schon auch immer wieder auf die Kraft bezogen, die ihnen von Allah verliehen wird in dieser ganzen Geschichte. Aber mehr eigentlich, ich meine, Muslime in Indien sind eine Minderheit. Der Islam ist wichtig, aber er hat keine fundamentalistische Dimension.
Also man kann ja Religion als Ressource erleben, auch wenn es kein Fundamentalismus
klar, aber,
ist. Also.
Aber ich kann ganz vieles nicht unbedingt immer sofort zuordnen zur Religion.
Ja.
Also das könnte ich zum Beispiel, also es gab natürlich auch Leute von der Jamaat Islami, aber die haben auch teilweise sogar unterstützt, aber viele haben gesagt, die wollen wir eigentlich gar nicht hier haben.
Also von der Moscheegemeinde.
Genau, aber auch, weil sie wussten, das wird sofort ausgenutzt von den Hindu-Nationalisten. Das war natürlich auch der Fall. Es wurde die ganze Zeit gesagt, das ist alles islamistische Propaganda, die hier betrieben wird. Das ist alles eine organisierte Form von islamistischem Terrorismus, die hier systematisch auf die Straße gebracht wird.
Das ist interessant. Das heißt, manche hatten auch ein Interesse daran, das explizit gar nicht besonders religiös zu framen, damit es nicht in diesem Sinne.
Nee, das würde ich nicht sagen. Es ging wirklich um Staatsbürgerschaft. Und sie hatten, und es ging darum, natürlich als Muslim angegriffen zu sein.
Ja.
Also ich muss immer wieder mit Arendt dann sagen, also Arendt hat das auch gesagt, wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen.
Ja.
So, die Situation ist heute etwas anders in der Hinsicht. Aber wenn man als Muslim angegriffen wird, muss man sich auch, also so war es einfach.
Ja.
Und natürlich ist man dann, man lebt in gläubigen Zusammenhängen, man lebt als Muslim, aber man lebt nicht nur um Muslim zu sein. Also und genau, es ging ja auch nicht darum, den Islam hier zu verteidigen, sondern es ging darum, das Existenzrecht in Indien zu verteidigen.
Und innerhalb dieser Bewegung war das dann gar kein Thema. Also zu welcher Religion die einzelnen Personen gehört haben, das war so das gemeinsame, der gemeinsame Kampf bezüglich Staatsbürgerschaft, oder?
Genau, also ich habe auch mit dieser älteren Frau, mit der ich eben sehr, sehr lange gesprochen habe, die Mutter von 4 Kindern, die dann irgendwie sagte, für uns war das eine tolle Gelegenheit, endlich wieder mit anderen zusammenzukommen. Also die Nicht-Muslime sind. Weil wir sind ja hier völlig abgeschnitten. Wir sind eigentlich ghettoisiert worden über Jahrzehnte. Und das ist eine Möglichkeit. Und wir müssen das weiter betreiben. Wir müssen weiter in Kontakt bleiben mit den Leuten, die auch da waren, dass wir rauskommen aus dieser Isolation. Also man fühlt sich als Muslim natürlich auch sehr, sehr bewusst so abgedrängt und so homogenisiert und ghettoisiert, dass man da jetzt nicht noch Lust hat, dauernd darauf zu bestehen. Natürlich ist man Muslim und natürlich gibt es auch Religion als Ressource. Aber es ist vor allen Dingen auch, also es wird erkannt als etwas, was einen stigmatisiert. Und das will man natürlich loswerden.
Ja.
Und das ist bei sehr vielen Minderheiten ja so, dass sie, oder Minderheitsbevölkerung so, dass sie gerade nicht besonders religiös sind.
Mhm.
Und ihnen das aber dauernd unterstellt wird.
Ja, ja.
Weil man das dafür für die Mehrheitsideologie braucht. Und das ist genau das, was man hier auch gesehen hat. Aber dass sie natürlich aus dem Bezug zum Islam auch Kraft gezogen haben, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Aber es gab vor allen Dingen tatsächlich eine gendermotivierte Bewegung in verschiedene Richtungen eben. Also eine andere Form in der Ehe, eine andere Form mit den Kindern, eine andere Form der eigenen Freiheit. Aber jetzt muss ich dazu sagen, bevor du jetzt, das ist sehr hübsch, das hört sich alles so an. Oh toll, muslimische Frauen haben sich emanzipiert durch diese Proteste. Super. Aber sehr viele von denen sind sich dessen vielleicht nicht so sehr bewusst, Freunde von mir, aber auch Muslime, teilweise auch im Rechtsbereich arbeiten oder auch zu Gericht oder auch in den Medien, die sagen, das ist sehr hübsch, das ist genau das, was Modi sehen will. Und das ist genau das, was er auch dem Westen verkauft. Guck mal, bei uns können sich doch die Frauen emanzipieren, die muslimischen Frauen, das ist doch alles hervorragend. Diese Frauen müssen auch keine Angst haben. Nicht wirklich, weil sie sind auch ein Aushängeschild dieser Regierung. Und da kommen wir in eine Dimension, die eben in vielen faschistischen oder rechtspopulistischen Regierungen und Bewegungen jetzt als diese Truth-Verdrehung immer wieder erkennbar ist. Du kannst machen, was du willst. Der andere wird es in einer Weise zu interpretieren, dass es ihm nützt, weil er mehr Macht hat.
Also das heißt, entweder man verhält sich in einer Weise traditionell und bleibt zu Hause und setzt sich ab von einer äußeren Männerwelt, dann wirst du als Opfer stigmatisiert.
Ja, da bist du, oder du bist auch potenzieller Täter, weil du bist dann ja quasi Dschihadi.
Ja, ne? Genau. Also eigentlich bereitest du schon den Heiligen Krieg vor in deiner Kammer und erziehst deine Jungen zu Terroristen und verschleierst dich. Wenn du das nicht tust und dich in einem sozusagen mittelständischen indischen Sinne emanzipierst, dann bist du das Aushängeschild einer toleranten Regierung, die die Frauen ja zur Emanzipation führt.
Genau.
Also es ist eigentlich ein Teufelskreis. Das, was man sich hoffen kann, dass dieser Stolz, der entsteht, selbst wenn die Proteste niedergeschlagen worden sind, sich wenigstens gewehrt zu haben, also wenigstens rausgegangen zu sein, so wie du das ein bisschen vorhin angedeutet hast, dass das
Also die Frage ist, was passiert mit den politischen Gefangenen? Ne? Also die Frauen, die da jetzt sitzen, die haben das teilweise verstanden, teilweise nicht. Männer haben das teilweise fast ein bisschen mehr verstanden. Die Frustration bei den Männern über die Niederschlagung ist viel höher. Aber vielleicht auch, weil sie eben nicht so im Mittelpunkt standen wie vorher. Mhm. Das hat sehr viele Dimensionen, dass die Frauen sagen, ja, wir machen, und alle haben gesagt, sollen sie kommen, wenn sie wiederkommen, ich stehe da wieder. Und ich mache das Gleiche. Das ist natürlich sehr heroisch und sehr schön. Gleichzeitig sagt meine Freundin, die am Supreme Court arbeitet, die werden da nicht widerstehen. Das ist, mittlerweile sind die Rechte und hat sich die Gesetzeslage so dramatisch verändert. Sie kriegen das gar nicht alles mit. Sie merken das erst, wenn sie es in die Praxis umsetzen, dass das alles nicht mehr möglich sein wird. Mhm. Also diese Verschiebungen sind natürlich, ne, also man hätte es gerne als Ethnologin oder als Ethnografin, dass man sowas dann einfach mal schreiben kann und dann hat man damit was gewonnen. Aber es bleibt immer interpretatorisch geframed und es ist eigentlich immer eher ein schwaches Moment. Was sie gemacht haben, war eben tatsächlich, dass sie die Führerschaft der Frauen natürlich auch nicht anerkannt haben, also die Regierung. Sie haben einzelne, meistens junge Männer definiert als islamistische Terroristen, die das Leadership hatten. Natürlich können Frauen sowas nicht anführen, ist ja undenkbar. Es muss ja männliche Leader geben, die das alles irgendwie sich ausgedacht haben und das alles organisieren und von denen die eigentliche Gefahr ausgeht. Und die sitzen alle im Gefängnis und die haben alle bisher kein Verfahren und kein Mensch weiß, wann die rauskommen. Und das ist eben was, wofür sich diese Frauen und aber auch die Männer, die frustriert sind und teilweise sagen, wir hätten das heroisch gestalten müssen, wir hätten da sitzen müssen, bis sie uns überfahren. Wo jede Frau wiederum gesagt hätte, du bist ja bekloppt. Die sagt, lass mich doch nicht überfahren, ich will doch nochmal weiter protestieren. Also da gab es sehr viele unterschiedliche Dynamiken. Aber die Frauen, die da jetzt sagen, ja, ich würde wieder kämpfen, die setzen sich jetzt nicht ein, auch für diese politischen Flüchtlinge zum Beispiel. Ob es aus Angst ist, das wäre jetzt die nächste Forschungsrunde, schwer zu sagen. Aber das sind die wirklichen Dschihadis, die sitzen oder von denen behauptet wird, sie seien.
Von denen behauptet wird, vielleicht ist das noch ganz
die wichtig. Die wirklichen Dschihadis sagen. In Anführungsstrichen
ja,
natürlich.
Ja, das sehen ja unsere Hörerinnen und
Hörer. Ja, nee, natürlich nicht, aber ich hoffe, aus dem Gesagten lässt sich ableiten, dass ich dieser Ideologie nicht anhänge. Ja. Also die sozusagen, die eigentlichen Anführer, die sitzen eben im Gefängnis und niemand oder sehr wenige setzen sich für sie ein. Mhm. Aus Angst, also einfach auch aus Erschöpfung, muss man auch sagen. Mhm. Also das hat sehr viel Ressourcen gezogen, diese Proteste aufrechtzuerhalten, direkt danach in Corona zu gehen. Sehr viele haben Familienmitglieder verloren und so weiter.
Britta, das alles war ja bevor du jetzt wiedergekehrt bist. Da waren die Proteste ja schon vorbei.
Genau. Das jetzt, war, bevor ich diese Forschung überhaupt angefangen habe.
Jetzt bist du, um vielleicht das Ganze nochmal abzurunden, jetzt bist du zurückgekehrt nach Indien. Hast
aber diese
Menschen
Forschung habe ich ja jetzt gerade gemacht. Also das alles, was ich jetzt erzählt habe, genau, sind ja Ergebnisse der Forschung jetzt aus diesem Sommer.
Du hast jetzt in dem Sommer mit Menschen gesprochen, die damals daran teilgenommen genau haben. Und wie deren Leben sich jetzt gestaltet.
Ja.
Und einerseits ist vieles eher noch schlimmer geworden als besser. Andererseits, ja, eines der Gesetze, das sehr antimuslimisch ausgerichtet war, wenigstens ist nicht durchgekommen.
Citizenship Amendment Act, CAA. Das ist der Name und das andere ist das...
Das ist durchgekommen.
Das ist durchgekommen. Citizenship, ja, Amendment Act ist durchgekommen. Also die Verabschiedung des Gesetzes war der Grund
für die Proteste. Aber es gab ja ein zweites Gesetz, was Modi plante.
Genau, the National Register of Citizens.
Und das NRC ist nicht durchgekommen.
Das ist bislang nicht mehr angefasst worden. Also da haben sie dann schon sehr viel, ja, Respekt gehabt und haben gemerkt, nee, also das läuft jetzt hier nicht so einfach. Also das ist...
Genau, und das wäre ja
nochmal
in eine heftige Richtung gegangen. Das andere, es gab eine zweite Wahl. Modi hat nicht mehr erdrutschartig gesiegt.
Ja, und ich glaube
vielleicht
tatsächlich...
Vielleicht können wir damit enden.
Ja, das ist wirklich total wichtig. Es bringt doch etwas. Modi war ja auch, egal was passiert, er war vollkommen davon überzeugt, dass er nochmal mit noch mehr gewinnt. Er hat ja sozusagen sogar war so enthemmt zu sagen, ich werde über 400 Sitze kommen. Das hat er vor der Wahl gesagt. Jetzt hat er nicht mal 300. Also er hat schon einen großen Schlag ins Gesicht bekommen. Man merkte daran eben, dass er den Kontakt zu den Wählern, zum Boden vollkommen verloren hat, aber auch zu sich selbst als verletzlichem Menschen, weil er hat ja dann auch sehr öffentlich gesagt, er hält sich jetzt nicht mehr für biologisch. Er ist gar kein biologischer Mensch mehr. Er ist also weit über allem in anderen Sphären unterwegs. Das heißt,
hat
göttliche Qualitäten, ist Vishwaguru, also der Lehrer der Welt und hat also ganz, ne, er muss gar nicht mehr gewählt werden. Er ist längst der König von Indien oder von Hindustan. Und da hat, glaube ich, im Vergleich mit diesen Protesten, die dann zwar sehr von den Medien auch marginalisiert wurden, weil die meisten Medien mittlerweile regierungstreu sind, aber es kam natürlich sehr viel durch. Und dann sehen wir natürlich, auch soziale Medien haben nach wie vor sehr positive, motivierende Eigenschaften. Es ist nicht nur Überwachung, sie sind immer auch noch das andere. Das ist immer die Frage, wie man es gewichtet oder wie man es einsetzen kann. Das hat schon auf jeden Fall einen starken Effekt gehabt, glaube ich, auf viele WählerInnen.
Genau, ich finde, das ist ein etwas ermutigender Abschluss. Das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wie immer, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie Kommentare dalassen, wenn Sie uns positiv bewerten und wenn Sie mögen, auch auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Andi Gredig sitzt mir gegenüber, Ton und Technik von ihm und von der Podcast-Schmiede. Vielen Dank.
Ich danke.